Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz, einer gemeinnützigen Stiftung der NBW. Ziel der Stiftungsarbeit ist es, durch Veranstaltungen und Online-Beiträge eine informierte Diskussion mit spannenden Referentinnen und Referenten über unsere Energiezukunft und Klimaschutz zu ermöglichen. Unser Podcast bietet Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in Ergänzung hierzu einen Deep Dive, in dem die Themen tiefer beleuchtet werden. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Webseite.
Heute sprechen wir mit Dr. Sibylle Braungart über sozialverträgliche Dekarbonisierung im Gebäudebestand. Frau Braungart ist Expertin für erneuerbare Energien im Wärmebereich und arbeitet seit 2017 beim Institut für angewandte Ökologie. Was sie allerdings genau macht, kann sie am besten selber sagen. Frau Dr. Braungart, herzlich willkommen hier. Schön, dass Sie da sind. Wer sind Sie denn?
Ja, hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Mein Name ist Sibylle Braungart. Ich leite am Öko-Institut die Gruppe Wärmewende und Effizienz und beschäftige mich dort eben mit Fragen rund um den Gebäudebereich, rund um die Dekarbonisierung des Gebäudebereichs.
Das ist ja ein Thema, das alle angeht, jede Eigentümerin, jeden Eigentümer und auch Mieterinnen und Mieter. Also insofern eines, das auch mit viel Emotion diskutiert wird, das ganze Thema Energie im Gebäudebestand. Und es gab ja immer wieder Ansätze und auch Initiativen von der politischen Seite, was Thema Energieeffizienz und andere angeht. Und erst jüngst, Ende März, wurde ja auf europäischer Ebene beschlossen, dass man im Gebäudebestand etwas tun soll beziehungsweise auch etwas tun muss. Sie haben im Januar einen Bericht zur sozialverträglichen Dekarbonisierung im Gebäudebestand publiziert. Vielleicht mal vorneweg die Frage, ab wann gilt denn ein Gebäude überhaupt als dekarbonisiert, also als CO2-neutral?
Ja, genau, der Begriff ist ein bisschen sperrig mit der Dekarbonisierung. Im Grunde geht es natürlich darum, dass keine CO2-Emissionen verursacht werden im Gebäude, dass also keine fossilen Energien genutzt werden, um das Gebäude zu heizen, also keine Ölheizung, Gasheizung, Kohleheizung. Aber es gibt tatsächlich unterschiedliche Betrachtungsweisen, also eine unterschiedliche Frage, wo man die Bilanzgrenze zieht. Also was klar ist, ist eben keine Gasheizung, keine Ölheizung, keine Kohleheizung. Aber wo es eben unterschiedliche Betrachtungsweisen gibt, ist zum Beispiel beim Strom. Wenn man ein Gebäude mit einer Wärmepumpe beheizt, kann man eben auch noch mit einbeziehen, wie der Strom erzeugt wird, wo der herkommt. Und zusätzlich kann auch noch die Herstellungsphase einbezogen werden. Also, dass man sagt, wie viel CO2 wurde denn emittiert, um das Gebäude überhaupt bereitzustellen. Das sind so ein bisschen die verschiedenen Betrachtungsweisen. Aber ganz grundsätzlich geht es natürlich darum, keine Emissionen zu verursachen.
Und das ist sozusagen der, wie soll ich sagen, der Standard. Also, wenn ich zu Hause reden würde, ich habe ein klimaneutrales oder möglichst klimaneutrales Gebäude, dann würde ich insbesondere über meine Heizung sprechen.
Genau, also normalerweise spricht man über die Nutzungsphase, die Heizung, was wirklich am Gebäude passiert. Da gab es auch gerade, Sie hatten ja die EU-Gebäuderichtlinie erwähnt, die jetzt verabschiedet wurde oder die Novellierung derer, die jetzt verabschiedet wurde.
Heiß diskutiert worden ist ja mal, welche Maßnahmen denn geeignet sind. Nach meiner Wahrnehmung hat man sich sehr stark dabei insbesondere, wir haben gerade über die Heizung gesprochen und ich bin jetzt eher im Wohngebäude, sagen gedanklich unterwegs, gar nicht so arg bei Bürogebäuden oder Industriegebäuden oder sonstigen Themen, sehr stark über die Heizung gesprochen. Aber so grundsätzlich, welche Maßnahmen sind denn aus Ihrer Sicht geeignet und auch sinnvoll, Gebäude klimafreundlich, ja, ich formuliere es mal vorsichtig, sozusagen zu machen?
Genau, also da ist eben neben der Frage, womit man heizt, natürlich die Frage sehr wichtig, wie viel Energie denn überhaupt verbraucht wird im Gebäude. Und da spielt natürlich die Effizienz des Gebäudes eine ganz wichtige Rolle. Und gerade wenn wir eben alle unsere Gebäude dekarbonisieren wollen, ist es eben extrem wichtig, dass man auch den Verbrauch reduziert. Das ist einerseits wichtig, weil natürlich jede Kilowattstunde, die man gar nicht verbraucht, auch keine Emissionen verursacht, weil man eben auch ja gar nicht unendlich erneuerbare Energien hat. Und auch kostenseitig ist natürlich so, dass alles, was man nicht braucht, eben auch nicht bezahlt werden muss. Also insofern sind sozusagen, auf der einen Seite haben wir den Energieverbrauch, auf der anderen Seite haben wir eben die Frage, wie wird denn geheizt?
Ich bin gerade, oder meine Frau und ich sind gerade umgezogen in so ein neues Niedrigenergiequartier und im Neubau ist es ja alles ich sag mal, relativ einfach in Anführungszeichen, weil es kann von Anfang an mitgedacht werden, kannst du eine, keine Ahnung, Wärmepumpe, alles Mögliche einbauen. Wie sieht denn das in Bestandsgebäuden aus? Und ich denke, wir haben früher in einer größeren Stadt in Stuttgart gewohnt. Und wenn ich mir da überlege, in den Gebäuden, in denen wir da gewohnt haben, dann eine Wärmepumpe irgendwie, das sind große Gebäude und Fernwärme gab es da auch nicht. Das vielleicht gleich vorne weg. Wie macht man das denn dort am besten?
Genau, das ist natürlich tatsächlich deutlich schwieriger im Bestand. Und wir haben natürlich sehr viele Bestandsgebäude und bei den Bestandsgebäuden hängt es natürlich sehr, sehr stark davon ab, wann die gebaut wurden, nach welchem Standard sie gebaut wurden. Aber ganz grundsätzlich verbrauchen Bestandsgebäude natürlich deutlich mehr Energie. Und es ist dort schwieriger, eine Lösung zu finden mit Erneuerbaren. Gleichzeitig, gerade jetzt Beispiel Wärmepumpe, gibt es jetzt verschiedene Studien, die in der Vergangenheit gezeigt haben, dass Wärmepumpen eben durchaus auch in Bestandsgebäuden gut funktionieren. Beispielsweise vom Fraunhofer ISE gibt es Feldtests, wo eben in verschiedenen Bestandsgebäuden gemessen wurde über längere Zeiträume und wo sich eben durchaus zeigte, dass Wärmepumpen auch in Bestandsgebäuden gut funktionieren können. Und obwohl es schwieriger ist, ist es natürlich auch extrem wichtig, an den Bestand ranzugehen. Gerade dadurch, dass der Bestand natürlich einen ganz großen Teil der CO2-Emissionen im Gebäudebereich verursacht.
Gibt's da eine Hausnummer, dass man sagen kann, irgendwie die Gebäude, die älter als, ich weiß nicht, was dann die richtige Einteilung sozusagen ist, die älter als 10 Jahre, 20 Jahre brauchen so und so viel sozusagen CO2? Nein.
Das ist natürlich immer sehr abhängig vom Gebäude, aber ganz grundsätzlich haben sich eben die Standards, die Mindeststandards, nach denen gebaut wird, entwickelt mit der Zeit und das spiegelt sich natürlich im Bestand wieder. Also in der Zeit jetzt, sagen wir mal vor den 70er Jahren, wo es noch gar keine Gebäudestandards gab, sind die Gebäude natürlich nochmal deutlich schlechter im Schnitt und das hat sich dann in den vergangenen Jahren eben entwickelt, dass die Neubauten eben immer effizienter werden. Und die Gebäude, die, sagen wir mal, vor 20 Jahren Neubauten waren, die wurden natürlich nach dem entsprechenden Standard dann gebaut.
Wie, aber auch das jetzt sozusagen eine Wahrnehmung, die jetzt bei mir eher Zeitungswissen sozusagen ist, dass eben, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, man hat sehr viel über Wärmepumpen gesprochen, da hat man über andere CO2-freundliche Formen der Wärme, der Heizung im Prinzip diskutiert und dort auch über Förderungen gesprochen. Sie hatten gerade gesagt, in Bestandsgebäuden muss man ja an die Hülle ran. Also jede Kilowattstunde, die ich nicht verbrauche, muss ich auch nicht herstellen. Wie ist denn da so der Investitionsanteil, wenn man ein durchschnittliches Gebäude aus den 80er Jahren, ich weiß nicht, 70er Jahren, wie sind die meisten, 60er, die meisten Bestandsgebäude, ich meine, die sind wahrscheinlich relativ alt. Ich weiß, in Baden-Württemberg gibt es viel Öl noch, also sehr viele Ölheizungen, die normalerweise nicht mit guter energetischer Gebäudehülle einhergehen. Wenn Sie, wo würden Sie denn das Geld hinschicken, wenn wir jetzt auch in Richtung Förderung schauen?
Ja, genau, also das ist natürlich richtig, dass es gerade in Bestandsgebäuden total wichtig ist, eben auch an die Gebäudehülle ranzugehen. Gleichzeitig ist die Gebäudehülle natürlich, je nachdem, was man macht, auch in vielen Fällen teurer. Was wir jetzt in der Förderung sehen, ist, dass eben der Fokus sehr stark auf den Heizungen liegt. Die Heizungen waren natürlich im letzten Jahr auch medial sehr stark im Fokus. Und im Moment ist die Förderung für die Heizungen deutlich besser, also deutlich höhere Fördersätze als für die Sanierungen an der Gebäudehülle. Grundsätzlich ist es aber natürlich total wichtig, auch an den Sanierungen an der Gebäudehülle weiterzukommen.
Macht es denn Sinn? Also ich stelle mir gerade vor, ich würde mir in so ein Gebäude aus den 70ern, 80ern, da macht ihr ja gesagt, das geht auch mit einer Wärmepumpe, theoretisch. Aber ich muss doch dann, wenn ich an die Hülle nicht rangehe, da muss ich ja Energie reinpumpen. Da habe ich ja fast eine Elektrodirektheizung dann irgendwann, wenn es richtig kalt wird. Macht es Sinn, eine Wärmepumpe tatsächlich, ohne zu energetisch ranzugehen an so ein Gebäude?
Na, das kommt natürlich immer aufs Gebäude an. Und man muss natürlich auch nicht gleich eine Vollsanierung machen. Also wenn ein Gebäude extrem schlecht ist, heißt das auch nicht unbedingt, dass man das sofort vollsanieren muss, um eine Wärmepumpe einzubauen. Teilweise können eben auch schon kleinere Maßnahmen, Austausch der Heizkörper, deutliche Verbesserungen bringen. Trotzdem ist es natürlich so, dass es in den Gebäuden durchaus Sinn macht, auch zuerst an die Hülle ranzugehen oder zumindest sich einen Plan zu machen, wann man denn welchen Schritt machen möchte. Also muss man natürlich immer sehen, abhängig vom individuellen Gebäude und der Situation der EigentümerInnen oder BewohnerInnen kann es natürlich ganz unterschiedliche Wege geben, wann man was macht. Und das macht eben Sinn, sich das frühzeitig zu überlegen und einen Plan zu machen, welche Maßnahmen aufeinander abgestimmt man zu welchem Zeitpunkt machen möchte. Und eben immer das Zusammendenken, natürlich die Hülle und die Heizungstechnik.
Gibt es denn da so einen Richtwert, dass man sagen kann, Mensch, weiß nicht, das Kilo CO2-Einsparung pro Quadratmeter kostet so und so viel Euro? Oder gibt es da irgendwie, wie messe ich das denn, wenn ich investiere? Also wie würde man denn den Erfolg messen?
Ja, das ist natürlich immer eine Frage, die gern gestellt wird, die aber auch schwierig ist, weil es eben keinen pauschalen Wert gibt. Es ist einfach wirklich sehr, sehr unterschiedlich in den verschiedenen Gebäuden. Es kommt total darauf an, wo man startet, wie das Gebäude genau aufgebaut ist. Also das ist tatsächlich schwierig, einen Richtwert zu geben. Und da muss man sich tatsächlich das Einzelgebäude einfach anschauen.
Aber auf jeden Fall kostet es was und irgendjemand muss es bezahlen. Das ist bei Eigentümerinnen und Eigentümern, klar, die müssen es bezahlen, aber letztlich sind ja nicht alle Gebäude selbst bewohnt oder selbst genutzt, sondern werden ja auch häufig vermietet. Was haben denn Vermieter davon, energetisch etwas zu tun? Mal davon abgesehen, dass sie vielleicht irgendwann was tun müssen, einfach aus einer gesetzlichen Verpflichtung. Aber stell mir das vor, naja, Nebenkosten trägt der Mieter, trägt die Mieterin. Dem Akku Schulterzucken kann man im Podcast nicht sehen. Von daher als das, warum soll ich investieren, wenn ich Eigentum habe, aber nicht selber drin wohne?
Genau, also die Verteilung der Kosten ist ein zentraler Punkt. Also gerade auch, wenn wir über die Sozialverträglichkeit sprechen. Und diese Frage, wer zahlt was, ist eben total wichtig im vermieteten Bestand. Und da muss man trennen eben zwischen der Frage der Investition. Also klar, wenn investiert wird, macht das typischerweise der Gebäudeeigentümer, die Gebäudeeigentümerin. Und der oder die Eigentümerin kann eben dann auch die Förderung beantragen. Das heißt, das zahlt jetzt erstmal die Vermietenden beziehungsweise teilweise dann anteilig der Staat, wenn Förderung beantragt wird. Was dann gemacht werden kann, ist, dass die Kosten umgelegt werden auf die Miete, dass man also entsprechend eines bestimmten Anteils, 8% ist das in Deutschland, der Kosten die Miete erhöhen kann mit der Modernisierungsumlage. Und diese Modernisierungsumlage dient eben dazu, dass sich diese Investitionen refinanzieren auf der vermietenden Seite. Gleichzeitig muss man eben sehen, auf der mietenden Seite erhöht sich die Miete. Und wenn diese Mieterhöhung eben höher ist als das, was ich dann an Energiekosten spare, dann kommt es zu zusätzlichen Belastungen. Dann kann man sagen, ist die Sanierung nicht warmmietenneutral. Und die andere Seite, die man sich da angucken muss, sind eigentlich die Energiekosten. Also die Energiekosten werden in Deutschland ja komplett auf der Mieterseite getragen. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, die CO2-Kosten. Wir haben in Deutschland ja eine CO2-Bepreisung im Gebäudebereich. Und die werden tatsächlich aufgeteilt. Also die zahlen teilweise die Mietenden, teilweise die Vermietenden. Und der Schlüssel ist eben ausgerichtet nach dem, wie viel Energie bzw. CO2 im Gebäude verursacht wird.
Das ist ja so ein bisschen, so wie Sie schildern mit den 8%. Ich bin jetzt auf der Mieterseite. Also wenn ich jetzt Mieter wäre, dann wird das Haus, also erstens mal ist ja das gar nicht so einfach. Wir hatten vorhin über die Gebäudehülle gesprochen. Also je nachdem, ich weiß nicht, beim Heizungstausch kann ich wahrscheinlich drin wohnen bleiben. Aber wenn du eine Komplettsanierung mit allem Möglichen und Dach und dies und jenes, weiß nicht, ob man das alles im laufenden Betrieb hinkriegt, gibt's da, wissen Sie das? 80%, da können alle drin wohnen bleiben oder müssen die Leute raus bei sowas?
Das hängt natürlich immer ganz stark davon ab, was genau gemacht wird. Also wenn es jetzt wirklich eine komplette Vollsanierung ist, dann kann man typischerweise währenddessen nicht drin wohnen. Beim Heizungstausch ist es natürlich kein Problem. Also es kommt immer darauf an, was man genau macht.
Was ist denn, wenn Sie an Ihrer Studie getan haben, was sind denn die Erfahrungen auf der Mieterseite? Weil das ist ja so ein, solche Investitionen sind ja Investitionen in die Zukunft. Sie hatten gesagt, die Energiekosten werden steigen, nicht zuletzt auch fossile Energien durch die CO2-Bepreisung. Nur als Eigentümer kann ich sagen, ja, irgendwann, mein Haus wird ja auch mehr wert oder meine Wohnung als Vermieter, wenn sich's dann in x Jahren mal rechnet, weiß ich im Zweifel gar nicht mehr, ob ich in x Jahren noch in der Wohnung wohne, wo ich jetzt die Sanierung sozusagen über höhere Mieten entsprechend mitbezahle. Gibt es denn da eine Lücke in den Maßnahmen, die wir aktuell haben? Ich meine, Sie hatten über die 8% gesprochen, das ist ja sozusagen für die Vermieterseite etwas, aber auf der anderen Seite für die Mieterseite. Wie kriegt man sowas denn sozialverträglich hin und gleichzeitig attraktiv für die Eigentümer?
Genau, das ist ein total wichtiger Punkt, ein total spannender Punkt. Und da gibt es tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Fälle. Also es gibt natürlich durchaus die Fälle, wo sich die Miete sehr stark erhöht und wo es zu großen Belastungen für die Mietenden kommt. gibt aber natürlich auch Fälle, wo für die Vermietenden es sehr schwierig ist, die Investition zu refinanzieren. Gerade jetzt in Gebieten, wo der Mietmarkt eben entspannt ist, und wo die Mietenden sich auch einfach was Neues suchen können, wenn die Miete eben erhöht wird.
Wo ist das denn noch, außer ganz ländlich?
Naja, da gibt es durchaus ländliche Gebiete, wo das der Fall ist. Das ist schon, kann man, es gibt eine ganz schöne Karte, wo man sich die Mietspiegel anschauen kann. Und da sieht man, dass es durchaus auch Gebiete gibt, also gerade in schrumpfenden Regionen, wo es durchaus Leerstand gibt und wo man jetzt nicht so ohne weiteres die Mieten erhöhen kann. Und gleichzeitig haben wir eben die Städte, die urbanen Räume, wo die Mieten eben sehr stark steigen, was jetzt natürlich nicht unbedingt nur an der energetischen Sanierung hängt. Also es gibt sehr unterschiedliche Fälle und es gibt aber auch keine sehr guten Daten dazu, wie denn jetzt deutschlandweit die Mieten im Zusammenhang mit energetischen Sanierungen steigen. Es gibt ein paar Daten vom Mieterbund, allerdings sind das natürlich auch die Fälle, wo es Probleme gab. Da ist ein gewisser Bias drin. Und da haben wir eben einfach keinen guten Überblick in Deutschland, wie überhaupt die Modernisierungsumlage genutzt wird und wie stark die Modernisierungsumlage denn tatsächlich zu Mieterhöhungen beiträgt.
Ich bin wieder eher im städtischen Bereich, also dort, wo die Mieten, also wo dieses, ich suche mir dann eine neue Wohnung, vielleicht nicht ganz so einfach ist, da sind ja insbesondere bezahlbare Wohnungen eine echte Herausforderung. Und bezahlbare Wohnungen sind ja entweder, wie soll ich sagen, auch sozial geförderte Wohnungen oder halt eine Preisbindung hast dann für die ersten x Jahre oder häufig ältere und jetzt nicht die schönen Altbauten mit 4-Meter-Decken und Echtholzparkett oder sowas, sondern einfach wirklich ältere Gebäude, die ja wahrscheinlich dann auch also energetisch nicht so toll sind. Ich finde es ein totales Dilemma, weil man muss irgendwas machen. Auf der anderen Seite liest du ganz viel darüber, also ich wieder Zeitungswissen, dass eben dann auch Gebäude, wenn sie schon saniert werden, nicht nur energetisch saniert werden, sondern dann werden sie sozusagen gleich auf ein Level gehoben, dass du eigentlich diejenigen, die vorher drin gewohnt haben, sich das eigentlich nicht mehr leisten können, weil die Quadratmeter, es geht ja nicht nur um sozialverträgliches Wohnen, ist ja nicht nur Energiethema, ist ja ein grundsätzliches Thema. Und ist die Sanierung, kann die ein Einfallstor quasi für diese Luxussanierungen sein, die dann in die Gentrifizierung, will ich gar nicht sagen, aber in einfach alteingesessene Mietende dann entsprechend verdrängen? Gibt es da Erfahrungen bei sowas? Also gut gemacht, gut gemeint, führt dann leider zu einem Ergebnis, das man vielleicht gar nicht möchte auf der sozialen Seite?
Ja, also grundsätzlich gibt es natürlich die Fälle, wo saniert wird und hinterher die Wohnungen deutlich teurer werden. Da ist der Anlass natürlich auch nicht unbedingt jetzt eine energetische Sanierung. Also gerade wie Sie gesagt haben, da wird natürlich häufig auch, werden viele Elemente auf einmal gemacht, die energetische Sanierung und eben viele andere. Genau. Und insofern ist das natürlich immer die Frage, was ist denn jetzt der Anlass? Und das ist natürlich oft nicht gerade die energetische Sanierung. Was aber für die energetische Sanierung vielleicht noch wichtig ist in Bezug auf die Frage der Sozialverträglichkeit, ist die Rolle der Förderung. Da ist es eben so, dass wenn der Vermieter Förderung beantragt, dass die Fördermittel, die eben bereitgestellt werden, abgezogen werden müssen von den umlagefähigen Kosten. Das heißt, es reduziert sich das, was eben auf die Miete umgelegt wird. Und insofern ist es jetzt zumindest im bestehenden Mietvertrag so, dass die Mietenden davon profitieren, wenn Förderung beantragt wurde. Und das macht tatsächlich einen großen Unterschied. Also wenn eine Sanierung durchgeführt wird mit Förderung, dann ist das, was umgelegt werden kann, deutlich weniger, als wenn eine Sanierung gemacht wird ohne Förderung. Da haben wir allerdings auch wieder so ein bisschen ein Dilemma, weil eben die Mietenden davon profitieren, wenn Förderung beantragt wird, aber gleichzeitig die Vermietenden den Antrag stellen müssen und sozusagen die Umstände dann eben auch damit haben. Und das ist eben auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und da gibt es auch verschiedene Gedanken, das unter Umständen anzupassen, dass eben die Förderung bei den Vermietenden verbleibt und aber im Gegenzug das, was überhaupt umgelegt werden kann, verringert wird. Das sind aber erstmal Überlegungen.
Wobei das ja, wie soll ich sagen, hört sich doch jetzt erstmal, wenn das meine Wohnung ist und ich kriege zwar eine Förderung, die investiere ich, macht sie jetzt ja nicht weniger wert. Ob ich das Geld jetzt vom Staat oder von den Mietern kriege, könnte mir doch als Eigentümern erstmal egal sein. Also für mich hört sich das zumindest sinnvoll an, das so zu machen, weil man da ein bisschen aus diesem vermietenden, mietenden Dilemma, ich glaube, so hatten Sie es genannt, in ihrer Studie entsprechend rauskommt. Hätten Sie denn, wenn Sie sagen würden, Mensch, das würde ich gerne machen, wenn ich es könnte. Also wenn ich Sie wären, ich weiß nicht, Bundeswirtschaftsministerin und könnten es entscheiden. Was würden Sie morgen umsetzen? Gehen wir mal davon aus, Sie hätten eine absolute Mehrheit.
Ja, das ist ja schon mal eine wichtige Annahme, die. Nee, genau. Also jetzt in Bezug auf diese mietenden, vermietenden Situation, glaube ich, ist es erstmal wichtig, dass man überhaupt einen Konsens hat, dass man sagt, der Gebäudebestand muss saniert werden. Wir müssen da viel stärker ran, als was jetzt passiert. Also wir haben jetzt Sanierungsraten von unter 1%. Und alle Studien, die sich anschauen, wie man zu dem Ziel der Dekarbonisierung kommt, haben Sanierungsraten, die etwa doppelt so hoch sind. Also es muss unheimlich viel passieren. Und ich glaube, es wäre erstmal wichtig, überhaupt einen Konsens zu haben, dass viel passieren muss und dass man eine Lösung braucht, wie diese Kosten sich verteilen. Also auf die Vermietenden, die Mietenden und den Staat. Und dann wäre sozusagen diese Art, wie die Kosten verteilt werden, also die Modernisierungsumlage aus meiner Sicht schon ein wichtiger Punkt, der eben angegangen werden muss.
Haben Sie eine Zahl, über wie viel Investitionsvolumen, jetzt mal unabhängig, wer es denn am Ende trägt, man spricht, in welchem Zeitraum, 2%, bis wir sozusagen im energetischen Schlaraffenland der Gebäude sind?
Ja, da gibt es verschiedene Zahlen und Bandbreiten, die habe ich jetzt allerdings nicht im Kopf.
Aber es ist wahrscheinlich eine Menge, ne?
Das ist eine Menge auf jeden Fall.
Ja, okay. Gibt, wenn Sie, ich meine, das ist ja jetzt unsere Sicht, die wir ja gerade eben hatten, war ja eine sehr deutsche Sicht auf die deutschen Gesetze. Wie machen wir es hier? Wenn man so ein bisschen ins Ausland schaut, wie regeln denn andere sowas, andere Länder? Gibt es da Ansätze, wo es sich lohnen würde, sich was abzuschauen? Oder auch Länder, wo man sagen würde, um Gottes Willen, da besser nicht?
Ja, also tatsächlich gibt es gerade bei der Förderung Beispiele aus anderen Ländern, die durchaus interessant sind. Dazu vielleicht nochmal ganz kurz zur deutschen Förderung. Wir haben eben in der Bundesförderung für effiziente Gebäude vereint die Förderung für Sanierungen und für Heizungsanlagen. Und da laufen eben der Großteil der Förderung läuft darüber. Und wenn man sich die Evaluierung dieser Förderprogramms anschaut, dann sieht man eben, dass ein nicht unerheblicher Teil dieser Mittel eben eher von einkommensstärkeren Haushalten abgerufen wird. Also in der Evaluierung ist dargestellt, welche Einkommensgruppen welchen Anteil der Fördermittel bekommen oder der Anträge stellen. Und da sieht man eben, dass ein recht großer Teil eben auch in die höheren Einkommen geht.
Woran liegt das? Weil der Anteil, der selbst getragen werden muss, noch so hoch ist und sich das andere nicht leisten können, ist es zu kompliziert, die Anträge zu stellen und die haben halt irgendwelche Ingenieure, sonst was, Ingenieurinnen, die das für sie machen, Architekten oder?
Ja, also die Frage, warum das so ist, wird in der Evaluierung nicht behandelt. Das heißt, da kann ich auch nur Vermutungen äußern. Eine ist sicher, dass natürlich einmal überhaupt der Anteil der Gebäudebesitzenden in den hohen Einkommensgruppen deutlich höher ist als in den niedrigen Einkommensgruppen und dass eben aber auch innerhalb der Gruppe der GebäudeeigentümerInnen eben natürlich gerade durch die Tatsache, dass natürlich auch ein Eigenanteil gestemmt werden muss, ist eben ja wahrscheinlicher, als dass das Einkommen stärkere Haushalte machen. Und es ist jetzt in der Zeit, seit dem 1. Januar haben wir ein novelliertes Förderprogramm in der Bundesförderung für effiziente Gebäude. Und für die Heizungen ist es jetzt so, dass es einen Einkommensbonus gibt, in dem eben Haushalte mit einem Einkommen von unter 40.000 Euro zu versteuerndes Einkommen, dass die eben nochmal einen Förderbonus bekommen, also einen höheren Fördersatz. Das gilt aber eben nur für die Heizung und nur für die EigentümerInnen. Und da kann man durchaus in andere Länder blicken. Also gerade in Frankreich gibt es eben schon seit längerem ein Förderprogramm, wo die Fördersätze eben sozial gestaffelt sind, also unterschiedliche Einkommensgruppen eben unterschiedliche Fördersätze bekommen. Und auch für den Bereich der vermieteten Gebäude gibt es eben in anderen Ländern durchaus Beispiele, wo eben die Förderung im sozial geförderten Bereich deutlich höher ist und wo es eben deutlich mehr Wohnungen auch einfach gibt und eben die Mittel auch stärker für die Sanierung genutzt werden. Also bei uns gehen die Mittel im sozialen Wohnungsbau eben zu ganz großen Teilen in den Neubau und im vermieteten Bestand gibt es eben deutlich weniger Mittel.
Jetzt kommt ein harter Schwenk, ist mir noch gerade eingefallen, was haben Sie denn für eine Heizung?
Und eine Ich bin Mieterin. Okay. Und bei uns wurde tatsächlich jetzt noch im letzten Jahr, bevor das Gebäudeenergiegesetz novelliert in Kraft getreten ist, eine neue Gasheizung eingebaut. Da hat man als Mieterin natürlich keinen Einfluss drauf.
Ja, in der Tat. Also ich finde selbst auch bei Das ist ja jetzt wirklich nur die Wärme, wenn man über Solaranlagen auf dem Dach, also daran Mieterinnen und Mieter zu beteiligen, ist eine, bei NBW, da Energie kennen wir draus, es ist aber wirklich eine so komplexe Herausforderung, dass du als Eigentümer da eigentlich schon fast keine Lust mehr hast, sowas zu machen, weil du dann auf einmal wie ein Energiehändler behandelt wirst, aber es ist eine andere Baustelle. Ja, das ist so ein bisschen die, wir sind hier zu guter Vorletzt vielleicht, die Energieberaterinnenfrage. Ja, was raten Sie denn jetzt Besitzerinnen und Besitzern von Bestandsgebäuden? Beziehungsweise Mieterinnen und Mieter? Das ist doch immer so ein bisschen hatte ich das Gefühl. Manchmal ist so ein bisschen auch Mikado. Wer weiß, kommt noch was über bessere Förderung, nicht bessere Förderung. Ich mach mal lieber nix und wart mal, was noch kommt.
Ja, also jetzt im Bereich der Heizungen, da haben wir jetzt wirklich sehr, sehr gute Förderung. Gerade da haben wir auch noch den Speed-Bonus oder Geschwindigkeitsbonus, der dann irgendwann absinkt. Also für die Heizung haben wir wirklich extrem gute Förderbedingungen gerade. Da würde ich jetzt keinem raten, zu warten, ob die Förderung nochmal besser wird. Und ansonsten ist es eben immer, wir hatten es ja vorher, man kann gar nicht so pauschal sagen, das ist jetzt die richtige Maßnahme, weil es eben sehr gebäudeabhängig ist. Und da würde ich jedem raten, sich einfach mal zu versuchen, noch ein bisschen zu interessieren für das Gebäude. Also wir haben natürlich alle immer total viel zu tun und haben dann vielleicht die Heizung nicht unbedingt ganz oben auf der Prioritätenliste, aber einfach sich frühzeitig Gedanken zu machen, sich das Gebäude anzuschauen, sich eine Energieberatung zu holen, um eben zu überlegen, wie man Schritt für Schritt dann gut weitermachen kann, weil natürlich der Moment, wenn die Heizung im Winter kaputt ist, immer ein schlechter ist, um dann Entscheidungen zu treffen oder anzufangen, sich zu überlegen, was man dann machen möchte. Also da würde ich einfach jedem und jeder empfehlen, sich frühzeitig zu informieren, zu gucken, was eben gemacht werden kann. Und jetzt nochmal speziell für die MieterInnen, wo es natürlich schwieriger ist, sich jetzt über Sanierungsmaßnahmen oder Heizungen Gedanken zu machen. Was man natürlich immer machen kann, ist nochmal zu schauen, was man denn für kurzfristige Möglichkeiten hat, für einfache Möglichkeiten, den Verbrauch zu verringern. Da haben wir in der Energiekrise ja gesehen, dass deutlich weniger Energie verbraucht wurde. Und da gibt es in vielen Haushalten natürlich auch Potenzial, einfach durch sehr einfache Maßnahmen, kleine Optimierungsmaßnahmen, eben schon mal Energie zu sparen. Das ist natürlich keine vollständige Dekarbonisierung, aber hilft natürlich schon mal.
Ist eine, ich weiß, es hängt jetzt wieder vom Gebäude ab, werden Sie gleich sagen, aber weil ich gerade Ihr Fenster sehe, neben Ihnen, ist eine, wenn ich nur begrenzt Mittel zur Verfügung habe und eine Heizung, die vielleicht noch funktioniert, ist es sinnvoller, erstmal dann einfachere Effizienzmaßnahmen zu machen, um einfach den, Sie hatten gerade gesagt, Energieverbrauch geht runter in der Energiekrise und Fenster. Ich kann mich noch erinnern, in meinem Studium habe ich musste nicht viel lüften, ich sag mal so. Da hat so durchgepfiffen, da wäre es wahrscheinlich geschickter gewesen, neue Fenster reinzumachen. Gibt es da sowas, wo Sie sagen würden, eigentlich macht es immer, also mit dem Energieberater, gibt keine pauschale Antwort, aber das ist eigentlich immer das Größte, wo man Energie sparen kann?
Genau, also hängt immer davon ab, gerade jetzt haben Sie mein Fenster erwähnt, ich bin hier bei den Schwiegereltern gerade zu Hause also. Und da sind die Fenster tatsächlich so, dass es durchaus der Wind durchpfeift. Bei solchen Fenstern macht es natürlich Sinn, die auszutauschen. Aber ja, Sie haben es schon gesagt, ich werde gleich sagen, es hängt vom Gebäude ab. Aber das sind natürlich Maßnahmen, die sozusagen erstmal relativ einfach sind und die im Grunde immer Sinn machen. Also einmal im Hinblick auf die neue Heizung ist es natürlich sinnvoll, wenn es vorher gemacht ist, weil man dann eben vorher weiß, wie der Verbrauch hinterher überhaupt noch ist. Und auf der anderen Seite macht es natürlich ja schon rein aus Komfortgründen auch Sinn.
Nochmal ganz nochmal anknüpfend an die Frage mit den Vermietenden. Wir reden ja jetzt an vielen Stellen auch über dieses Thema kommunale Wärmeplanung, wo man ja auch im Reingeht und sagt, Mensch, im Prinzip muss nicht jeder, also am Ende kann es jeder individuell entscheiden, aber die Lösung kann man ja auch kommunal denken. Also hier über Nahwärme, dann Wasserstoff ist auch bei manchen noch mit dabei. Wie ist es denn da mit dem Warten? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, bei meiner Mutter zum Beispiel, wieder ein konkretes Beispiel, da heißt, irgendwann kommt Fernwärme. Und ich würde immer sagen, dann wart, bis Fernwärme kommt, dann hast du Ruhe. Nur wenn dann im Winter die Heizung kaputt geht und die Fernwärme noch nicht da ist.
Ja, genau. Also grundsätzlich eben ist die kommunale Wärmeplanung natürlich sehr sinnvoll, dass man sozusagen Anhaltspunkte hat, was passiert denn in dem Bereich. Und wenn man jetzt wo wohnt, wo es wirklich ansteht, dass Fernwärme kommt, dann macht das natürlich Sinn, sich auch darauf einzustellen. Also wir hatten jetzt ja die Verknüpfung des Gebäudeenergiegesetzes mit der kommunalen Wärmeplanung und da wurde jetzt erstmal sozusagen die Wirkung des Gebäudeenergiegesetzes so weit verschoben, bis die kommunale Wärmeplanung da ist. Jetzt gibt es natürlich viele Gebiete, wo es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass ein Fernwärmenetz hinkommt und wo es auch sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass ein Wasserstoffnetz hinkommt. Und in den Gebieten ist es sozusagen jetzt im Grunde auch ohne kommunale Wärmeplanung klar. In den Gebieten, wo vielleicht schon daneben Fernwärme liegt oder wo es eben aus welchen Gründen auch immer wahrscheinlich ist, dass Fernwärme kommt, ist es natürlich, wenn es möglich ist, gut, die Zeit dann zu überbrücken. Es gibt teilweise eben mobile Lösungen, also beispielsweise als in dem Gebäude, wo ich wohne, die Heizung ausgetauscht wurde, kam für 2 Monate eine mobile Lösung, weil eben noch Umbauten im Keller gemacht werden mussten. Sowas ist grundsätzlich denkbar. Wenn die Heizung noch einigermaßen funktioniert, kann man sie natürlich auch laufen lassen, wenn man jetzt weiß, in einem Jahr kommt Fernwärme. Also das macht natürlich durchaus Sinn, sich zu informieren. Aber klar, da ist natürlich die Voraussetzung, dass auf kommunaler Ebene eben das auch dann vorliegt, sozusagen die Planung, wo denn wann was hin soll.
Ich glaube, ich schließe häufig mit einer Feenfrage ab, sozusagen die 3 Wünsche. Sie hatten vorhin schon einen genannt, sozusagen in der Verbindung zwischen Vermietenden und Mietenden. Gibt es denn noch einen Wunsch, den Sie sofort umsetzen würden, wenn Sie diesmal sogar Bundeskanzlerin wären, mit einer absoluten Mehrheit?
Ja, also ganz grundsätzlich würde ich mir natürlich wünschen, dass wir es schaffen, unsere Gebäude zu dekarbonisieren, dass wir es schaffen, den Energieverbrauch der Gebäude zu reduzieren und dass sozusagen der Staat dabei unterstützt und eben insbesondere auch sozial gerecht unterstützt, also dass insbesondere die Haushalte eben mit geringerem Einkommen, für die das noch mal deutlich schwieriger ist, eben eine gezielte Unterstützung bekommen.
Würden Sie das mit einem optimistischen Wunsch sozusagen oder eher mit einem nicht so groß optimistischen Blick diesen Wunsch äußern?
Ja, also grundsätzlich bin ich eher optimistisch. Gleichzeitig war die Diskussion im letzten Jahr natürlich eine sehr schwierige im Gebäudebereich. Dann sagen wir mal, ich bin vorsichtig optimistisch.
Vorsichtig optimistisch. Okay, dann gehen wir mit einem vorsichtig optimistischen Blick raus. Ich hätte noch eine Bitte an Sie, ob Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch eine Lese-, Hör- oder Filmempfehlung geben möchten. Die kann mit dem Thema, muss aber nicht mit dem Thema zusammenhängen.
Ja, da würde ich natürlich gerne die Webseite des Öko-Instituts empfehlen. Da findet man einen Link zum Blog, wo man also, wenn man gerne liest, verschiedene Themen, die wir so bearbeiten, also nicht nur aus dem Gebäudebereich, sondern aus ganz verschiedenen umweltrelevanten Themenbereichen darstellen. Und wenn man sich das lieber gerne anhören möchte, gibt es auch einen Podcast des Öko-Instituts, auch den kann ich empfehlen, kann man gerne mal reinhören, dann hört man, was die anderen Kolleginnen und Kollegen so machen.
Dann würden wir den, genau wie Ihre Studie, den Bericht in den Shownotes einfach mitverlinken, dann findet man gleich und muss nicht googeln. Ganz, ganz herzlichen Dank für das sehr angenehme Gespräch, Frau Dr. Braungart. Hat mir viel Freude gemacht und ja, weiterhin einen schönen Tag und unseren Hörerinnen und Hörern vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war der Podcast Energiezukunft im Dialog der Stiftung Energie und Klimaschutz. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes und auf unserer Webseite.